Hi, schön, dass du da bist. Wusstest du, dass diese Folge in der Podimo-App auch kostenfrei als Videopodcast erscheint? Außerdem gibt's dort zu jeder Folge im Premium-Bereich der App einen exklusiven Bonusteil mit meinen Gästen, wo sie konkrete Tools und Ansätze zu ihrem Thema mit uns teilen. Ganz viel Spaß beim Hören! Manchmal passiert es ganz plötzlich. Das Herz rast. Die Atmung wird flach. Der Körper ist im Alarmmodus. Und obwohl vielleicht gar nichts Ungewöhnliches passiert ist, fühlt sich alles in dir nach Gefahr an. Viele Menschen kennen solche Momente und trotzdem fällt es schwer, sie zu verstehen oder zu wissen, was man dann eigentlich tun kann. Am Ende dieser Folge verstehst du besser, was bei Angst und Panik in deinem Körper passiert, was der Unterschied zwischen Panikattacke und Angstzustand ist und wie du lernen kannst, wieder mehr Sicherheit und Ruhe in dir selbst zu finden. Happy Life mit Jochen Schropp. Hi, mein Name ist Jochen Schropp. Willkommen zu Happy Life. Heute geht es um ein Gefühl, das einige von euch kennen werden, über das aber oft viel zu wenig gesprochen wird. Angst. Oder genauer gesagt, diese Momente, in denen Angst plötzlich sehr körperlich wird. Überwältigend, unkontrollierbar, panisch. Vielleicht kennst du das selbst oder du hast es schon mal in deinem Umfeld erlebt. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Leni Bold. Leni ist Coachin für Achtsamkeit und Selbstakzeptanz sowie Autorin des Ratgebers Work-Life-Liebe. Als Gründerin der Mental Health App Somaya hat sie ein digitales Tool geschaffen, das wie ein SOS-Knopf bei Panikattacken helfen kann und Menschen dabei hilft, durch Übungen akuten Stress abzubauen. Hallo Leni.
Vielen Dank.
Ich freue mich sehr und ich finde dieses Thema so brisant, sage ich jetzt mal, weil ich in der letzten Zeit so viele Menschen kennengelernt habe, die unter Panikattacken leiden oder auch kürzlich erst eine hatten. Ich war zwar nicht dabei, aber ich war quasi in deren Umfeld und das war ganz schön shocking. Vielleicht fangen wir erstmal da an, was viele Leute interessiert, die vielleicht noch keine Panikattacke hoffentlich hatten. Wie fühlt sich eine Panikattacke an?
Ja, ich hatte ja auch meine erste Panikattacke vor so 6-7 Jahren und das war, als ich noch hier in Berlin gelebt habe. Mhm. Das hatte alles so ein bisschen mit einem Burnout auch zu tun. Ich war komplett überarbeitet, ich habe mich total zurückgezogen und die erste Panikattacke, die ich hatte, war in der U-Bahn. Mhm. Da waren ganz viele Menschen überall, kennst du ja auch, ne? Hier in Berlin ist manchmal sehr, sehr voll und ich habe auf einmal total Herzrasen bekommen und so eine Atemnot. Mhm. Und das kann natürlich bis zu einer ganz extremen Form passieren, dass man denkt, man stirbt. Das klingt jetzt total drastisch, passiert auch nicht, aber das ist das Gefühl, was man so im Körper hat. Herzrasen, schwitzige Hände, Zittrigkeit, Schwindel bei vielen Menschen auch und das können natürlich verschiedene Triggerpunkte sein.
Mhm. Du hast gesagt, du hast dich damals auch sehr viel zurückgezogen. Das heißt, du hattest wahrscheinlich gar nicht das Gefühl, dass gerade so viel im Außen los ist, dass eine Panikattacke passieren könnte, oder?
Ja, ehrlich gesagt habe ich mich damals mit dem Thema noch gar nicht so beschäftigt. Ich wusste, als es passiert ist, überhaupt nicht, dass das eine Panikattacke ist. Und dieses Zurückziehen war, glaube ich, ein natürlicher Instinkt von mir zu sagen, mir ist das gerade alles zu viel, ich bin total überstimuliert, ich ziehe mich zurück. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen, so die vielleicht auch eine Depression haben oder an einem Burnout leiden, dass die sich erstmal so ein bisschen rausnehmen, zurücknehmen, um eben ja sich dem nicht so auszusetzen.
Und woher wusstest du dann, dass das, was da in der U-Bahn passiert ist, eine Panikattacke war?
Das kam dann so 2 Jahre später. Ich habe dann sehr viel an mir...
2 Jahre später? Das heißt, in dem Moment, das ist, also erzähl mal kurz, das ist dann einfach passiert?
Das ist passiert.
Und wie ging es dann wieder zurück oder wie wurde es weniger? Also du warst ja mitten in dieser U-Bahn alleine, gehe ich mal davon aus.
Ja, definitiv.
Also nicht alleine, aber ohne Freunde oder Freundinnen.
Ja, ja. Das Problem bei mir, warum das so lange gedauert hat, das zu verstehen, war auch so ein bisschen die Scham. Ich glaube, dass viele Menschen, die an Panikattacken und Angstzuständen leiden, so eine Scham mit sich tragen, weil man dann, du bist so ausgeliefert in der Öffentlichkeit und das ist ja eigentlich für viele Menschen das Normalste der Welt, zum Beispiel mit der U-Bahn zur Arbeit zu fahren oder in den Supermarkt zu gehen, im Kinosaal zu sitzen mit ganz vielen Menschen. Aber für Menschen mit Panikattacken oder die das schon erlebt haben, kann das eine sehr unangenehme Situation sein. Mhm. Und man ist sich oft selber ja auch bewusst, okay, ich habe das schon mal erlebt, das ist nicht lebensbedrohlich, aber man möchte dann einfach nicht auffallen in dem Moment. Mhm. Und das ist so ein bisschen diese Schambehaftung, weswegen ich erst viel später verstanden habe, okay, das ist das und das kann ich dagegen tun. Also ich habe ganz viel geschaut, ne, Achtsamkeitsübungen gemacht, ich habe mit Yoga angefangen und dann bin ich irgendwann bei somatischen Übungen gelandet und das war für mich so der Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, eigentlich sehr spannend, was so im Körper passiert, dass man versuchen sollte, so ein bisschen rauszukommen aus dem Kopf. Mhm. Weil das hat auch viel mit so einem Gedankenstrudel zu tun. Ne? Die Gedanken sind dann so gefestigt im Kopf, ja, weil man so viel Angst hat und nicht weiß, was man machen kann. Aber je mehr du darüber nachdenkst, desto schlimmer wird es eigentlich auch.
Was bedeutet denn somatische Übungen?
Somatische Übungen sind eigentlich so körperliche Übungen. Das sind so ganz einfache Übungen, wie zum Beispiel, dass man hier so tappt auf dem Brustkorb. Mhm, weil hier fühlt man ja oft, also wenn man eine Panikattacke hat, so eine Enge. Ja. Ein Engegefühl im Brustkorb, das haben ganz viele Menschen.
Ja.
Selbstumarmung ist auch eine somatische Übung, dass du dich ganz fest einfach selbst umarmst und dabei versuchst, ruhig zu atmen.
Da gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein. Du musst mir jetzt noch gar nicht, ich wollte nur wissen, was somatisch bedeutet.
Ja.
Und das ist also alles, was irgendwie mit dem Körper zusammenhängt. Hängt oder um dich da wieder runterzuholen.
Genau, was Körper und Geist sozusagen verbindet. Das okay. ist eigentlich eine somatische Übung.
Wir kennen uns ja schon lange, wir haben uns lange nicht mehr gesehen yes. und ich habe gestern noch zu dir gesagt, ich finde es ganz toll, dass du diese App mitentwickelt hast. Du bist natürlich keine Ärztin, aber kannst du erklären, was eigentlich im Körper passiert? Und du hast gesagt, du kannst es so ein bisschen erklären. Ich habe aber trotzdem mal unsere Freundin ChatGPT gefragt und hab sie gebeten, uns das ganz, ganz einfach zu erklären.
Ja, hau mal raus.
Ja, also eine Panikattacke ist im Grunde ein Fehlalarm deines Körpers. Also wie ein Rauchmelder. Erklärt ChatGPT, der losgeht, obwohl kein Feuer da ist. Und im Körper passiert dann Folgendes. Das Gehirn schlägt Alarm, also die Gefahrenzentrale, habe ich auch tatsächlich schon mal gehört, die Amygdala, denkt Gefahr. Obwohl jetzt erstmal objektiv für die Person, die eine Panikattacke hat, gar keine Gefahr da ist. So. Das bedeutet, dass der Körper in diesen Überlebensmodus schaltet, hast du mir gestern auch gesagt, ne? Fight or flight. Und dann werden Hormone wie beispielsweise Adrenalin ausgeschüttet. Das Herz schlägt schneller, um dich kampfbereit zu machen, ja, weil dir wird ja suggeriert, dass Gefahr da ist. Die Atmung wird flacher und schneller. Du kriegst mehr Sauerstoff. Und das kann sich dann eben anfühlen wie das, was du gerade beschrieben hast. Also Herzrasen, Enge in der Brust, Luftnot. Weil dein Körper denkt, du musst handeln, fängst du auch noch an zu zittern im besten Falle oder du fühlst dich sehr schwach, du kannst Schwindel empfinden, ein Kribbeln zum Beispiel in den Händen, du kannst anfangen zu schwitzen oder auch zu frieren und die Gedanken, die verstärken dann alles, ja, weil der Körper sich plötzlich komisch anfühlt, denkt der Kopf, was ist denn los mit mir und das verstärkt die Angst dann auch noch mehr. So, also dein Körper will dich schützen und will aber dir nicht schaden. Ich glaube, das ist gut zu wissen und es ist nicht gefährlich, auch wenn es sich so anfühlt. Eine Panikattacke geht immer wieder vorbei. Weißt du noch, wie lange das bei dir damals gedauert hat?
So eine Panikattacke dauert meist nur wenige Minuten. Das ist ja das Verrückte. Mhm. Aber die fühlen sich so intensiv an, dass man denkt, ich komme hier nie wieder raus. Das ist ein ganz starkes Gefühl. Und wie du gerade schon gesagt hast, danke an ChatGPT, gibt es eigentlich so diese drei Modi, wo wir reinschalten. Das ist entweder Fight, Flight or Freeze. Also kämpfen, wegrennen oder erstarren.
Ja.
Und das haben wir natürlich über Jahrtausende als Menschheit, tragen wir das in uns. Ne? Als, ich sag mal, Ursteinzeitmenschen brauchten wir das vielleicht auch, wo wir in der Höhle noch gelebt haben, wo es tatsächliche Gefahren gab, ne? Dass dann der Löwe von außen reinkommt und wir uns überlegen mussten, was machen wir, um uns zu schützen. Und heute in der Welt, in der wir leben, ist es ja in den meisten Orten relativ sicher und trotzdem ist es, wie du gesagt hast, auch so eine Art Fehlalarm, der im Kopf losgeht. Mhm. Bei zu vielen Menschen, Geräuschkulisse kann auch ein Trigger sein oder tatsächlich auch Einsamkeit. Wenn man ganz alleine zu Hause ist und einfach so ein Gefühl von Angst hat. Ich glaube, es ist ganz spannend auch zu unterscheiden zwischen einem Angstzustand und einer Panikattacke.
Und das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie toll, dass wir so telepathisch verankert sind. Nein, weil ich dich vorhin gefragt habe, viele Leute haben ja mittlerweile Anxiety, ja, also Angstzustände, beziehungsweise ich glaube auch Social Anxiety ist mittlerweile bei jungen Leuten auf jeden Fall ein Begriff geworden, den sehr viele Menschen empfinden. Ich beispielsweise auch. Also man denkt immer so, ach ja, der Jochen und der ist ja auch immer überall und arbeitet beim Fernsehen und hat mit vielen Leuten zu tun. Der ist ja bestimmt auch nicht schüchtern. Und ich würde jetzt auch per se nicht sagen, dass ich schüchtern bin in manchen Situationen oder in manchen Gruppen, wo sich die Energie aber irgendwie für mich nicht richtig anfühlt, fühle ich mich unwohl. Und ich würde sagen, dass ich noch diese Social Anxiety in den Griff bekomme und trotzdem ist es ein Gefühl, das sich nicht gut anfühlt. Möchtest du mal kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen, wie hast du es gerade genannt, Angstzuständen und
Panikattacken?
Panikattacken, ja.
Weil ich glaube, Anxiety würde ich eher in Richtung Angstzustand packen.
Ja.
Und ich glaube, der große Unterschied zwischen diesen zwei Gefühlswelten ist, dass ein Angstzustand etwas länger sein kann. Mhm. Das kann auch zum Beispiel ein ganzer Abend sein, ne? Hast du ja gerade auch gesagt, mhm, so ein Eventabend mit vielen Menschen, man muss irgendwie präsent sein und sich so viel mit Leuten unterhalten.
Kann Geburtstag sein, ne? Das kann, genau, auch, wenn man abends ausgeht, in einem Club passieren. Ich finde tatsächlich, dass das auch in einem beruflichen Kontext passieren kann. Also, mhm, ich finde, bei mir setzt Anxiety immer dann ein, wenn ich nicht weiß, wie eine Situation ausgeht oder wenn ich mir darüber Sorgen mache, dass mein Gegenüber die Situation gegebenenfalls anders, macht das Sinn, anders
wahrnimmt, oder
wahrnimmt als ich und, mhm, das für mich zum Problem werden könnte. Also wenn ich, ja, die Situation in gewisser Weise nicht kontrollieren kann.
Genau, das ist, ja, eigentlich genau dieses Overthinking, was du gerade auch ansprichst.
Ja.
Ne? Also es passiert ganz viel im Kopf und dann löst es diesen Angstzustand aus. Und, mhm, manche Menschen können das eben nicht ertragen. Die würden dann auf, ist mir auch schon passiert, ich war auf einer Veranstaltung, ich musste dann auf Toilette und erstmal wieder runterkommen, weil ich mich unwohl gefühlt habe. Und dann gibt es natürlich die Panikattacke und, mhm, das ist halt ein Extremzustand von nur ein paar wenigen Minuten, wo wir aber wirklich das Gefühl haben, ich habe Herzrasen, ich habe Schwindel, ich habe das Gefühl, ich kippe um. Und da würde ich sagen, da ist so ein Angstzustand eher so ein Gefühl von innerer Unwohlheit. Ich fühle mich hier nicht wohl, ich würde den Raum gerne verlassen, aber vielleicht noch eher aushaltbar als eine Panikattacke an sich. Und trotzdem hängen sie auch miteinander zusammen, ne? Aus einem, mhm, Angstzustand kann auch eine Panikattacke entstehen.
Ja, und ich finde auch, dass man beides ernst nehmen sollte, weil ich habe auch eine langjährige Freundin, die Social Anxiety hat oder die mir dieses Wort zum ersten Mal nahegebracht hat. Und wenn du dich damit noch nicht auseinandergesetzt hast, beziehungsweise mittlerweile reden wir ja viel öfter über mentale Gesundheit und eben über solche Themen. Aber ich weiß noch, als sie mir das damals erzählt hat, und das ist bestimmt 10, 15 Jahre sogar her, so, sie hat damals auch in Amerika gelebt, deshalb war sie mit diesen ganzen Begrifflichkeiten irgendwie auch schon ein bisschen weiter. Ich will nicht sagen, dass ich sie nicht ernst genommen habe, aber ich habe so ein bisschen gedacht, naja, jetzt beiß halt mal die Zähne zusammen. Naja, weil ich sie schon so lange kannte und es war halt früher nicht so und es, ja, hat sich irgendwann dann erst eingestellt. Warum auch immer, ne? Das weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, dass diese Themen glücklicherweise immer mehr Sichtbarkeit,
total,
bekommen und,
mhm,
ich merke auch, dass es generationstechnisch auch oft ein Unterschied ist. Also die Gen Z ist da total weit vorne, die sind da so voll achtsam mit sich selber,
ja,
und auch was Grenzen setzen angeht. Ne? Ich glaube, das ist auch ein Thema, womit viele Menschen, die Angstzustände und Panikattacken haben, zu kämpfen haben.
Mhm.
Weil wenn du dich selber nicht richtig gut beschützen kannst, sei es im Familienumfeld, ne? Also viele kennen das zum Beispiel auch, Osterfest mit der Familie. Weihnachten, da, mhm, geht bei vielen schon die Alarmglocke an, weil sie sich jetzt schon freuen auf, ich sag mal, die Gespräche mit der Familie,
mhm,
und da Grenzen zu setzen, fällt, glaube ich, vielen schwer und wenn sie das nicht tun, kann so ein Angstzustand natürlich auch entstehen.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, dass es damals für dich erstmal gar nicht so greifbar war. 2 Jahre später wusstest du erst, dass es eine Panikattacke war. Hattest du innerhalb der 2 Jahre immer wieder Panikattacken?
Ja.
Oder? Ja.
Ja, definitiv. Tatsächlich relativ häufig an verschiedenen Situationen. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch nicht komplett geheilt. Das kann immer wieder kommen. Und ich glaube, alle Menschen, die jetzt gerade auch diesen Podcast hören, vielleicht fühlt sich ja auch jemand angesprochen.
Mhm.
Ich finde es ganz wichtig, dass man sich selber nicht so unter Druck setzt und sich sagt, ich muss das jetzt in den Griff bekommen, ich muss jetzt heilen. Weil dann passiert auch wieder genau das Gegenteilige, dass man sich diesen Druck macht, dass man funktionieren muss. Aber erst wenn du loslässt und die Panik, das klingt total paradox, aber wenn du die Panikattacke zulässt,
mhm,
dann kannst du erst damit arbeiten und, mhm, hast sie dann rückwirkend wieder in den Griff.
Boah, das verlangt aber jemandem ganz schön viel ab.
Ja.
Also ich erzähle dir jetzt von einer Freundin, die ich hier schon mal genannt habe. Sie wird den Podcast wahrscheinlich auch hören und ich hoffe, dass ich sie damit nicht in irgendeiner Weise trigger. Aber wir waren eben in Südafrika im Urlaub und sie hatte dort zum ersten Mal eine Panikattacke. Und klar, sie hat auch aus Kapstadt gearbeitet, also es war jetzt nicht so, dass sie komplett im Urlaubsmodus war, aber im Endeffekt war es, glaube ich, genau die Drucksituation, die du gerade beschreibst. Also zum einen, ich arbeite, ich möchte aber auch noch meinen FreundInnen gerecht werden und möchte natürlich auch am sozialen Leben teilhaben. Das heißt, wenn wir abends essen gegangen sind, dann war sie eben im Zweifel auch vielleicht bis 11 Uhr abends unterwegs, musste aber am nächsten Morgen wieder aufstehen und hat zudem auch noch extrem viel Sport gemacht. Und ich hatte hier einen Neurowissenschaftler, Dr. Volker Busch, zu Gast und der hat auch gesagt, dass zum Beispiel Sport natürlich einerseits was ganz Tolles ist, weil man dadurch sein Nervensystem auch regulieren kann. Aber wenn man zu viel Sport treibt, und das war mir gar nicht so bewusst, dass das eigentlich wie so eine kleine Stresssituation für den Körper ist. Ne? Es ist ja auch, wenn man Muskeltraining macht, ist es ja genauso. Also man setzt die Muskeln erstmal so unter Druck, dass sie dann im Endeffekt wachsen können. Ich bin kein...
Kenne ich ja, mich jetzt nicht so mit
kein,
aus?
Ich bin kein Arzt. Ne? Ihr wisst aber, wie ich das meine. Also Muskelkater beispielsweise ist ja eigentlich auch eine Verletzung der Muskelfasern. Und dann kriegst du aber erst den dickeren Bizeps, wenn du ihn denn möchtest.
Deswegen so. Kündige ich jetzt auch meine Gym-Membership.
Bringt ja alles nichts.
Bringt
ja
alles eh nichts. Nee,
und wir haben uns vorhin auch darüber unterhalten, dass Spazierengehen beispielsweise auch sehr, sehr gut ist. Das reguliert das Nervensystem auch total
ja.
Und ist vielleicht im besten Falle besser, als wenn du halt joggen gehst. Je nachdem, was du halt davon möchtest.
Ne? Genau, auch good point. Ich glaube, das ist voll wichtig, dass man wirklich mal in sich reinhört, was tut mir persönlich eigentlich gut. Und ich habe zum Beispiel wirklich gemerkt, ich kündige wirklich meine Gym-Membership, weil mir ist das da auch zu viel. Zu viele Geräusche, so viele Menschen und ich gehe dann lieber Rollerbladen.
Aber es ist wahrscheinlich auch eine Gefahr, dass man sich zu sehr zurückzieht, oder? Mhm. Meinst du, ist es so, dass man irgendwann damit klarkommt und dann auch wieder das Bedürfnis hat, unter Leuten zu gehen? Oder glaubst du, dass Panikattacken schon dafür sorgen können, wenn man sie nicht richtig behandelt, dass man
sich zurückzieht. Ja, definitiv. Also ich hatte auch das Gefühl, dass ich einige Jahre hatte, wo ich so ein bisschen im Hermit-Modus gelebt habe und mich auch mehr zurückgezogen habe. Ich bin ja auch aufs Land gezogen, da auf Mallorca.
Ja.
Und jetzt, einige Jahre später, habe ich gemerkt, okay, ich kann immer mehr wieder soziale Aktivitäten auch genießen. Ich kann auch wieder im Kinosaal sitzen. Ich kann wieder auf Festivals gehen, unter vielen Menschen sein und mich da trotzdem sicher und wohl fühlen, weil ich eben meine eigenen Inseln für mich geschaffen habe von somatischen Übungen, dass ich da wieder mich sozusagen rausholen kann.
Nach diesen 2 Jahren, als du dann gesagt hast, und dann wusste ich, dass es Panikattacken sind, hast du dich in ärztliche Behandlung gegeben?
Ja, nicht direkt ärztliche Behandlung. Ich bin in einer Therapie gewesen und habe dann Therapie gemacht und da habe ich eben auch ganz viel darüber gelernt und das gebe ich ihm jetzt auch so weiter.
Ich habe auch mit einer anderen Freundin heute Morgen noch Sprachnachrichten hin und her geschickt, die gesagt hat, ich finde das Thema total spannend und die war eben dabei, als unsere gemeinsame Freundin eine Panikattacke hatte und sie hat gesagt, sie war total überfordert, weil sie nicht wusste, was sie machen soll und deswegen wollte ich mit dir mal darüber sprechen, was kann man denn machen, wenn man eben bei einer Panikattacke dabei ist. Was sollte man machen und was sollte man auf keinen Fall tun?
Ja, ich glaube, ein Szenario, was man auf keinen Fall tun sollte, ist das aktiv runterzuspielen. Mhm. Also wenn du zum Beispiel von der Person weißt, dass sie öfter Panikattacken oder Angstzustände hat, dass man das aktiv runterspielt und so sagt, ach komm, das hat sie doch jetzt vor einer Woche auch schon, da ist doch auch nichts passiert. Mhm. Das macht es überhaupt nicht besser. Das macht es natürlich nur noch schlimmer. Ne?
Weil, ich glaube, egal, auch wenn die Person das zum ersten Mal hat und du weißt es nicht, ist es, glaube ich, ne? das Falsche zu sagen. Beruhig dich, geht vorüber.
Ja, ja. Das ist aber sowas Typisches, was so Eltern auch ihren Kindern sagen würde. Und ich glaube, das ist sowas, was gar nicht gut ist. Mhm. Das andere ist, glaube ich, zu viele Fragen auch zu stellen. Mhm. Die Person ist gerade so mit sich selber beschäftigt und so gefangen gerade in der Situation, dass es zu viel Kraft einfach auch noch aufbringt, das zu tun. Ich glaube, das Beste, und das haben Freunde und Freundinnen in meinem Umfeld auch gemacht mit mir, einfach da zu sein, vielleicht ein Glas Wasser zu reichen, vielleicht auch eine Umarmung zuzulassen, irgendetwas, um einen sicheren Ort zu schaffen, um so ein bisschen Ruhe zu schaffen und einfach versuchen, die Person daraus zu begleiten, weil am Ende sind es oft nur wenige Minuten, diese Panikattacke.
Das hast du gerade schön gesagt, nicht reparieren eigentlich, sondern begleiten und ich glaube, wenn man eine Person in seinem näheren Umfeld hat, die immer wieder eine Panikattacke bekommt, dann kann man ja danach auch miteinander sprechen
ja.
und sagen, was brauchst du? Also Ich weiß zum Beispiel auch von einem Freund von mir, der hatte die Panikattacken immer nachts, also im Schlaf, durch Träume. Und sein Partner hat dann irgendwann gesagt, das ist so schlimm für mich, das zu sehen. Also ich fühle mich so hilflos, weil der hatte auch, und das scheint bei Panikattacken auch oft der Fall zu sein, der hatte richtige, fast wie epileptische Anfälle. Mhm. Also der Körper hat so stark gezuckt, dass er kaum beruhigt werden konnte. Und der hat dann eben gefragt, ist es okay, wenn ich das nächste Mal den Krankenwagen rufe? Und das war dann auch in Ordnung. Und tatsächlich war das dann eben auch der Fall.
War das der Fall, dass der Krankenwagen vorbeigekommen ist?
Naja, weil die das am Anfang, ich glaube, das ist eben ganz schwierig, das am Anfang überhaupt erstmal zu verstehen, was da eigentlich passiert.
Ja.
Und bei meiner Freundin in Kapstadt war das beispielsweise auch so, die ist im Krankenhaus gelandet. Die Ärztinnen haben dann eben gesagt, mach ein bisschen weniger und fahr ein bisschen runter. Und sie ist einfach eine High-Performerin, das ist einfach so. Also ich habe hier auch schon mal in diesem Podcast über sie gesprochen, weil sie eine Person ist und es geht mir nicht in den Kopf, ja, ich liebe sie über alles, aber ich bin jemand, ich gebe so viel raus, ich brauche einfach Zeit für mich.
Ja.
Und es gibt ja so Menschen, ganz besonders, wenn es dann Sommer ist, und ich meine, du lebst auf Mallorca, du hast sehr oft schönes Wetter, die müssen immer raus. Die haben immer das Gefühl, sie müssen raus. Sie müssen Freundinnen treffen, sie müssen Sport machen, sie müssen dies machen, jenes machen. Ich kann, und ich weiß, das schockiert vielleicht manche von euch, ich kann ein komplettes Wochenende auch einfach nur zu Hause sein.
Geil.
Also, ja. Dann gehe ich Freitag einkaufen und ich weiß, ich habe irgendwie meine Lebensmittel für Samstag und Sonntag. Ja, mein Gott. Und Ich lebe in der Großstadt. Also wenn ich irgendwas Dringendes brauche, dann kann ich auch gegebenenfalls nochmal einen Lieferdienst rufen. Und dann bin ich auch gerne einfach alleine.
Und ich glaube, das ist auch ein guter Skill von dir, zu sagen, ich kann mich auch mal ein ganzes Wochenende einschließen. Ich könnte das nicht.
Nee?
Ich bin nämlich auch so. Aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich die Panikattacken habe, weil ich eben auch immer das Gefühl habe, ich muss raus, ich muss aktiv sein.
Aber ich frage mich immer, warum...
Wo kommt das her?
Ja.
Du, vielleicht Kindheit, Erziehung. Also meine Eltern habe ich immer rausgeschickt bei gutem Wetter. Das war immer so.
Ja, ich war auch viel draußen. Aber ich war auch, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal ein Highschool-Jahr in Kalifornien gemacht. Da war halt auch immer schönes Wetter. Und dann geht man halt auch im Sommer bei 30 Grad ins Kino. Ich habe es geliebt.
Ja.
Ich fand es immer super. Weil zu Hause war es dann eher so, schönes Wetter, du setzt dich jetzt nicht vor die Glotze. Ja. Aber ich habe...
Wenn immer schönes Wetter ist, ist es auch schon wieder egal, ne?
Eben.
Da bin ich auch entspannter geworden jetzt mit dem Leben auf Mallorca, muss ich sagen.
Ja.
Das kennst du ja bestimmt auch aus Kapstadt. Das ist ja dann, du hast da jeden Tag Sonne, dann gehst du nicht jeden Tag an den Strand.
Nee, man lebt dann halt ganz normal.
Genau.
Jetzt hast du unterdrückte Gefühle schon angesprochen. Bist du der Meinung, dass Dauerstress und unterdrückte Gefühle so mit die Hauptursachen sind?
Ja, ich glaube schon. Also unterdrückte Gefühle, Stress natürlich, Arbeitsstress, Stress in Beziehungen, vielleicht finanzieller Druck, das können ja ganz viele verschiedene Faktoren sein. Aber einfach mal in sich reinzuhorchen und vor allem auch Dinge mal auszusprechen, gerade bei so einem typischen People-Pleaser, das ist ja das Problem. Unterdrückte Gefühle entstehen ja nur, wenn wir nicht darüber reden, wenn wir uns vielleicht auch nicht trauen, Dinge mal anzusprechen, die wir vielleicht nicht so gut finden, wo wir mal eine Grenze ziehen sollten. Und ich glaube, das ist schon so ein kleiner Schlüssel, da ein bisschen mehr für sich selber einzustehen.
Es gibt ja auch Leute, die haben Probleme, die erstmal unlösbar für sie scheinen oder wo sie das Gefühl haben, ich krieg das gar nicht hin, und die gucken sie sich dann nicht an und schieben die weg. Aber das ist auf Dauer nicht die richtige Lösung.
Nee,
oder?
Absolut nicht. Irgendwann muss man die Themen einfach mal für sich angehen, wenn man freier leben möchte. Weil ich kenne auch Menschen, die unter Angstzuständen und Panikattacken leiden. Und da haben wir ja am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen. Das Problem ist, dass wenn du das nicht behandelst und das nicht aktiv angehst, isolierst du dich immer mehr, weil du natürlich bestimmte Orte einfach nicht mehr besuchst. Also du meidest dann die U-Bahn, du meidest vielleicht sogar den Supermarkt und bestellst es nur noch nach Hause, weil du weißt, das sind diese Orte, wo ich eine Panikattacke bekomme. Flugzeug, ganz viele Menschen haben auch Flugangst. Ich hatte auch jahrelang Flugangst und bin immer mit dem Schiff zum Festland und dann mit dem Zug nach Berlin. Das habe ich aber auch in den Griff bekommen. Also alles ist möglich.
Durch deine somatischen Übungen oder hast du auch bestimmte Sachen, die du dann machst, wenn du fliegst?
Ich glaube, es geht darum, dass man für sich selber so Tricks versucht herauszufinden, was hilft mir. Und Ich habe so meine kleine Routine entwickelt. Ich buche mir immer einen Platz am Gang, weil ich dann weiß, ich kann jederzeit aufstehen, wenn ich das Gefühl habe, ne, Herzrasen, enge Gefühle in der Brust, ich kann aufstehen, ich kann kurz zur Toilette gehen. Ich sag dem Team Bescheid, wie nennt man nicht das Team?
Den FlugbegleiterInnen.
Ja.
dem Team. Ja, also ja, der Crew.
Der Crew, der das Flight war das Crew. Wort. Der Flight Crew sage ich Bescheid, dass ich Flugangst habe und die sind darauf ja auch trainiert. Ja. Das heißt, wenn es jetzt Turbulenzen oder so gibt, die kommen dann sofort zu einem und das kann auch total helfen. Und dann tatsächlich somatische Übungen, ne? Wie Tapping. Ich habe auch in der App eine Übung extra für Flugangst mit eingebaut. Da geht es so um so eine innere Bodyscan-Übung, dass man jedes Körperteil sich innerlich vorstellt. Hast du vielleicht auch schon mal gemacht, so eine Bodyscan-Übung, oder?
Ich liebe das. Also das ist ja eigentlich so eine Körperpräsenzübung.
Ja.
Und ich will die eigentlich jeden Tag machen, weil die geht 5 Minuten. Ich habe mir die selber mal eingesprochen und ich liebe das, weil man einfach seinen Körper auch wieder spürt und weil das ganz viele Menschen, und da fängt es eigentlich schon an, ganz viele Menschen spüren sich überhaupt nicht. Die wissen gar nicht, wie sie mit ihrem Körper umgehen sollen. Für uns ist das mittlerweile so normal. Also für dich, bei dir hat es ja auch sehr lange gedauert. Ich bin überrascht, warum hast du erst so spät mit einer Therapie angefangen?
Ich glaube, das war wirklich das Thema mit der Scham, dass ich das Gefühl hatte, ich traue mich irgendwie nicht, da weitere Schritte einzuleiten oder auch so ein bisschen, ich kriege das schon irgendwie hin. Vielleicht ist das auch nur eine Phase, vielleicht muss ich woanders hinziehen oder vielleicht meide ich einfach die Orte. Das sind natürlich erstmal diese einfachen Auswege, die man sich so sucht. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, die Panikattacken gehen einfach nicht weg. Ich möchte da gerne mit jemandem drüber sprechen.
Aber was waren denn deine Auslöser? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also was glaubst du denn, was die Panik in dir ausgelöst hat? Du hast gesagt, du hast zu viel gearbeitet. War das das Einzige?
Ich glaube, zu viel gearbeitet, nicht so wirklich die Rolle, meine Rolle in der Gesellschaft gefunden. Ich war ja auch ein bisschen jünger. Und bei mir natürlich auch das Thema Transsein, Transidentität. Wo geht's hin? In welche Richtung geht's für mich? Dass ich mich selber auch akzeptiere. Und auch der Blick von außen. Wie nehmen Menschen mich wahr? Ich hatte oft das Gefühl, dass ich beobachtet werde, was vielleicht auch der Fall ist. Weil ich optisch vielleicht da so ein bisschen aus dem Raster gefallen bin.
Aber gerade da hätte ich ja gedacht, dass du dir Hilfe suchst.
Ja, habe ich erstmal nicht.
Wahnsinn.
Ja.
Also ich glaube, das können wir beide unseren Hörenden weitergeben, dass man sich dafür nicht schämen muss.
Nee,
ich meine, ich mache On-and-Off-Therapie seit, lass mich überlegen, fast 20 Jahren.
Ja.
Also bei mir fing das an, als mein Vater gestorben ist, da war ich 27 und hatte dann damals auch eine große Liebe, war sehr verliebt und die ging in die Brüche und ich wollte dann irgendwie auch rausfinden, woran lag das? Oder also ich hatte irgendwie so ein paar Themen und es ist natürlich auch nicht so einfach, jemanden zu finden, ne, mit dem man oder der man sich wohlfühlt. Also aber man sollte da auf jeden Fall dranbleiben, weil ich finde, Therapie ist nichts mehr, wofür man sich heutzutage schämen soll.
Absolut nicht, ja.
Und ich weiß aber noch, dass ich das ist bestimmt auch schon 15, 16, 17 Jahre her, dass ich in einer Sendung zu Gast war mit Sarah Kuttner und die sprach Therapie an, weil Sarah ist ja auch eine Person, die sich um mentale Gesundheit kümmert und ich weiß noch, dass sie mich drauf angesprochen hat und dann habe ich da auch ganz offen davon erzählt und dann hat das ZDF damals so eine Kachel für Social Media verwendet und da stand dann drauf, meine Therapeutin heißt Beate. So mit meinem Gesicht.
Aha.
Und ich habe mich so geschämt, weil ich irgendwie dachte, weil ich gerade gesagt, ne, ich will dir deine Scham gerade nehmen und denke mir, krass, ich habe mich ja genauso geschämt.
Ja.
Weil ich dachte, okay, ich bin natürlich auch eine Person des öffentlichen Lebens, aber jeder weiß jetzt, dass ich Therapie mache. Und heutzutage bin ich stolz drauf, dass ich mir Hilfe suche, wenn ich sie brauche.
Ich glaube sowieso, dass jede Person Therapie machen sollte. Dann gäbe es wahrscheinlich auch weniger Kriege auf dieser Welt und alle wären ein bisschen glücklicher. Ja, ich finde es gut, dass du da so offen drüber sprichst, weil das ist kein Tabuthema.
Naja, ich danke dir, dass du so offen drüber sprichst. Das tust du ja genauso.
Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass wir das tun, damit Menschen da draußen hören und merken, hey, das ist kein Tabuthema mehr.
Gibt es auch Situationen, in denen man versucht, gegen die Angst zu arbeiten, rein kopfmäßig und sich dann aber auch selber eher schadet?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Thema, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dieses typische Gedankenkarussell. Ne, die Panik breitet sich langsam aus. Du hast das Gefühl, okay, es geht wieder los, ich habe Schwindel, ich fühle mich hier gerade total unwohl. Und dann kommen diese Gedanken, was mache ich hier gerade, wie komme ich hier raus, jetzt passiert das schon wieder, auch so ein bisschen sich selber, so eine, vielleicht auch so eine Selbstschuldzuweisung, ne? Mhm. Wieso habe ich mich schon wieder in so eine Situation begeben, es war doch letztes Mal genauso und das macht es natürlich nur noch schlimmer. Oder auch sich selber dann diesen, was ich auch schon meinte, diesen Druck zu machen, ich muss das jetzt in den Griff bekommen, das macht es immer nur schlimmer. Ich bin wirklich ein großer Fan davon, versuchen in dem Moment, versuchen aus dem Kopf rauszukommen in den Körper, über verschiedene körperliche Übungen, weil nur so kommst du aus dieser Panikattacke raus.
Okay, also Kopf ausschalten und mehr ins Handeln kommen.
Ja.
Du hast ja auch bei der Entwicklung deiner App mit vielen Menschen gesprochen, also hast deine FollowerInnen gefragt, was für Geschichten haben die mit dir geteilt oder wie unterscheiden sich deren Situationen beispielsweise von deinen Panikattacken?
Ja, ich fand das erstens total spannend, mal mit anderen Menschen da noch mehr in den Austausch zu gehen, weil ich ja bis dato nur meine eigenen Erfahrungen hatte und ich mir aber sicher war, okay, wenn ich eine App gegen Panikattacken und Angstzustände entwickeln möchte, möchte ich das ganze Spektrum verstehen von verschiedensten Situationen. Und dann habe ich so einen Umfragebogen gemacht, wo Leute einen reinschreiben konnten, wann passieren Panikattacken und was sind so die häufigsten körperlichen Reaktionen. Mhm. Und das waren tatsächlich Atemnot, Schwindel, Herzrasen, Druck auf der Brust, ganz viele Leute. Also die Top 2 waren wirklich das Thema Druck auf der Brust und Atemnot. Und das fand ich auch sehr spannend, weil du denkst ja erstmal, wenn das zum Beispiel zum ersten Mal passiert, du bist da ganz alleine mit. Aber wenn du mit so vielen Menschen in Austausch gehst und merkst, es gibt ein Pattern, dass ganz viele Menschen dieselben Symptome haben, dann gibt das irgendwie auch so ein Gefühl von Kraft und auch Gemeinschaft zu wissen, okay, ich bin damit nicht alleine und vielleicht können wir uns auch gegenseitig unterstützen.
Ich frage mich gerade, ob ich meine Panikattacke hatte, ohne zu wissen, dass ich eine hatte. Ich habe nämlich auch mal über 3-4 Tage extremen Schwindel gehabt und ich konnte den nicht zuordnen. Ich habe damals eine Kindersendung moderiert, ich konnte mir nichts merken. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich schwanke. Also es war hochgradig anstrengend und ich bin dann auch nach 3 Tagen zum Neurologen gegangen. Der hat dann einmal meine Hirnströme gemessen und hat dann eben festgestellt, dass mein Konzentrationszentrum so angestrengt ist, dass 3-mal so viel Blut durchgepumpt wird, ja, was ja wiederum das Hirn mit Sauerstoff versorgt, als normal. Und nachdem er mir das gesagt hat, er hat mir dann auch so ganz lustig, was man in der Werbung ganz oft sieht, so Lavendelkapseln oder sowas waren das und noch irgendwas anderes, aber es war auch rein pflanzlich, musste man zwar auf Rezept besorgen, aber es war ein hochdosiertes pflanzliches Mittel. Und sobald ich das wusste, ging es mir nach und nach wieder besser. Und ich frage mich gerade wirklich, er hat es so nicht benannt, aber das hört sich fast, wenn ich jetzt mit dir rede, auch ähnlich an.
Ja.
Weil es war psychosomatisch, es war in meinem Kopf.
Ja, und ich glaube, dass das, was du ansprichst, ist ein Thema bei ganz vielen Menschen, dass man das erstmal gar nicht wahrhaben will oder das vielleicht auch gar nicht so einordnet. Ne?
Mhm.
Ich glaube, die erste Reaktion ist erstmal, irgendwas ist falsch mit meinem Körper, ich gehe mal zum Arzt, vielleicht habe ich auch, und das kann auch sein, ne? Also es kann auch sein, manchmal hat man auch Schwindel von Eisenmangel, also ich glaube, es ist trotzdem immer wichtig, sich auch ärztlich abchecken zu lassen, vielleicht mal ein Blutbild machen zu lassen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, somatische Übungen sind das Heilmittel für alles, kurzer Disclaimer, aber ich habe...
Naja, wir sprechen hier also ganz besonders du von deinen persönlichen Erfahrungen
genau.
Und natürlich auch von dem, was du dir angeeignet hast für die App,
genau.
Aber wir sind natürlich keine Ärzte und Ärztinnen und vor allem ist es auch für jede Person ja auch unterschiedlich und individuell.
Ja, definitiv. Aber ich finde es eben spannend, dass du das sagst, dass du das erstmal gar nicht so einordnen konntest und vielleicht ist es eine Panikattacke gewesen.
Du, jetzt 15 Jahre später komm ich drauf, dass das sein könnte.
Ja, und das ist auch wieder so ein Punkt, bei manchen Leuten kommt es nur alle paar Jahre vor. Es gibt andere Menschen, das fand ich auch bei der Umfrage, die ich gemacht habe, total spannend. Ne? Wie oft hast du eine Panikattacke? Und das war ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die gesagt haben, mehrmals die Woche, andere vielleicht einmal im Monat und andere wiederum sagen, das kommt mal alle 2-3 Jahre hoch.
Lass uns nochmal gemeinsam in deine App gucken. Hier gibt es zum Beispiel Situationen unterwegs, ja, wenn man sich unterwegs unwohl fühlt. Zum Beispiel Zug und U-Bahn sehe ich hier oder zu viele Menschen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Genau, also die App ist so aufgeteilt in Übungen für unterwegs und zu Hause, einfach weil oft ja dieser Charme auch da ist, wenn man jetzt zum Beispiel im Bus sitzt, dass man nicht so eine krasse Übung machen möchte. Und was ich auch ganz wichtig fand, ist Routinen etablieren. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, vor dem Schlafengehen zum Beispiel oder nach dem Aufstehen, dass man so gesunde Routinen für sich entwickelt, dass das eben gar nicht erst dazu kommt, dass man eine Panikattacke hat, weil wenn das Stresslevel immer hoch ist, dann ist natürlich die Chance auch größer, dass mal wieder eine Panikattacke kommt. Wenn du die ganze Zeit ausgeglichen bist, sind die Chancen niedriger. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man nicht nur in dem Moment, dass die App nicht in dem Moment nur unterstützt, sondern eben auch langfristig dir hilft, damit besser umzugehen. Und dann gibt es noch kleine Folgen, die erklären, was eine Panikattacke überhaupt ist. Weil ich glaube, das zu wissen und das zu verstehen, was gerade mit mir passiert, kann auch total helfen.
Also wenn ich mich hier so durchklicke, finde ich, sind da total viele Sachen dabei, die mich auch, ohne dass ich jemals, oder vielleicht hatte ich ja schon eine Panikattacke hatte, die mir einfach helfen könnten. Das ist ja, sind ja auch fast wie so Guided Meditations so ein bisschen, die dich so ein bisschen beruhigen. Also, dass dir eben gesagt wird, was du zu tun hast. Und alleine da lenkst du dich ja auch so ein bisschen ab und kommst aus der Situation so ein bisschen raus. Yes. Wir gehen aber in der Bonusfolge auch gleich noch ein bisschen mehr auf die individuellen Übungen ein.
Yes, da freue ich mich auch schon mehr zu teilen.
Ja, also, was nehme ich aus der heutigen Folge mit Leni mit? Erstmal, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man den Körper überhaupt erstmal so wahrnimmt und die Panikattacke erkennt. Ich habe festgestellt, wenn eine Person in meinem Umfeld eine Panikattacke hat, dass ich eher begleiten soll, als versuchen, auf die Person einzureden und ihr vor allem, ich meine, das sollte man sowieso nicht mehr machen, dass man Leuten ihre Gefühle erklärt. Ja. Das machen ja Menschen immer noch sehr, sehr gerne.
Oder abspricht,
genau. Sondern lieber mal fragen, wie kann ich dir helfen, wie viel Nähe brauchst du gerade, und den Personen ein sicheres Gefühl zu geben. Und dass Selbstvorsorge wichtig ist, damit man überhaupt nicht erst so weit kommt, eine Panikattacke zu bekommen. Also wenn man früh Situationen hat oder vielleicht auch Probleme hat, die einen gerade so ein bisschen überwältigen, dass man sich einfach Hilfe holt, im besten Fall nach einem Therapieplatz sucht oder sich eben Menschen sucht, die einem dabei so ein bisschen begleitend unterstützen können. So. Das war schon mal ganz, ganz toll. Ich danke dir dafür. Wir haben hier das Happy Jar mit einer Frage, die vielleicht was mit der heutigen Folge zu tun hat. Vielleicht ist es aber auch eine Frage, die einfach ganz, ganz allgemein ist. Ich würde mich freuen, wenn du eine ziehst, und dann beantworten wir die gemeinsam.
Okay, ich bin gespannt.
Ja.
Warte, ich mach's ganz spannend.
Ist überall das Gleiche drauf. Nee, Quatsch, ich weiß es sicherlich nicht.
Das erinnert mich so ein bisschen an so Glückskekse.
Ja.
Ne? Okay, wie merkst du, dass du gerade gut zu dir bist,
oh,
lieber Jochen?
Das passt aber doch wieder. Erzähl, wie merke ich, dass ich gerade gut zu mir bin?
Ja.
Indem ich mir Zeit für mich nehme und indem ich mich abgrenze und indem ich mir nicht so einen Druck mache. Also ich habe, wenn ich mir so mein Jahr angucke, und das ist übrigens nicht nur bei jemandem, der in meinem Berufsfeld arbeitet, sondern ich kenne viele, viele andere Leute, denen das auch so geht. Vor allem Singles. Die haben sich jetzt schon mit Freundinnen für den Urlaub verabredet, und dann werden sie aber gefragt, ob sie noch mit auf dieses eine Festival wollen, und dann wollen sie aber eigentlich auch noch irgendwie einen bestimmten Kurs machen oder sonst was. Und man guckt sich das ja an, und ich meine, wir zeichnen jetzt gerade Anfang April auf, und man hat das Gefühl, man ist irgendwie schon im Herbst.
Ja.
So, und das kann einen total überwältigen. Und ja, ich versuche mir einfach mindestens an einem Abend des Wochenendes nichts vorzunehmen, also Freitag oder Samstag oder auch tagsüber. Ich war früher am Wochenende oft nicht beim Sport, weil ich gedacht habe, so, ah ja, wenn ich jetzt Freitagabend ausgehe, dann will ich mich auch am Samstag erstmal so ein bisschen erholen oder entspannen. Und ich merke aber, dass wenn ich mein Wochenende vorher so ein bisschen strukturiere, dann komme ich viel geschmeidiger in die neue Woche, als wenn ich einfach nur in den Tag hineinlebe und vielleicht dann auch so ein bisschen über mein Ziel hinaus.
Und du hast ja auch, was mir gerade noch dazu einfällt, du hast ja auch erzählt, dass du gerne zu Fuß zum Beispiel jetzt ins Podcast-Studio läufst.
Ja.
Das ist ja auch etwas, was du für dich machst. Das ist ja was ganz Kleines eigentlich nur, dass du da so einen kleinen Hack für dich entwickelt hast, zu sagen, nee, ich nehme jetzt nicht das Taxi oder fahre da nicht mit dem Auto hin, weil das ist ja auch Stress.
Das kostet nichts, zu laufen. Also es ist eine Selbstregulierung oder eine Regulierung des Nervensystems, die kostenlos ist. Ja. Im April ist es ein bisschen schwierig. Ich gucke immer in meine meine Regenradar-App und die sagt kein Regen und dann bin ich 5 Minuten unterwegs, habe keinen Schirm dabei und dann fängt es an zu nieseln und dann fängt der Stress natürlich auch an. Wie komme ich jetzt schnellstmöglich? Und dann, naja, wie auch immer. Aber genau, das ist für mich eine Situation, die ich immer gerne nutze, um auch meinen Tag so ein bisschen zu entzerren. Weil wenn ich zu Fuß irgendwo hingehe, dann habe ich gar nicht so viel Zeit, mir noch einen Termin zu legen und noch einen Termin. Und wenn ich mir das irgendwie als selbstständige Person leisten kann, dann hilft mir das. Ja.
Ja, und das ist tatsächlich auch etwas, wenn ich jetzt so auf diese Frage blicke, was mir total hilft, dieses lange Spazierengehen einfach für mich ganz alleine. Das mache ich ganz oft nach der Arbeit, fahre ich dann noch irgendwo zum Strandnähe irgendwo auf Mallorca. Ich finde Portichol zum Beispiel total schön für die Leute, die es vielleicht...
Wir haben jetzt viel über Südafrika und Mallorca gesprochen. Ne? Also es tut uns wirklich leid. Ihr habt es bestimmt auch schön, wo auch immer ihr gerade seid.
Genau, ja. Ihr findet euren Weg. Ja. Euren Spazierweg.
Genau. Ja. Nein, ich meine, ich lebe in Berlin, ganz ehrlich, ich würde mir sehr viel mehr Wald wünschen.
Ja.
Ich habe auch noch den Wunsch, dass ich hier einen Waldbademeister einlade.
Geil.
Eine Freundin von mir ist mit einem Waldbademeister zusammen und ich finde es so spannend, was der wohl erzählen könnte, was der Wald uns alles Positives an Energie gibt. Und es ist natürlich auch gut, sich nicht immer was auf die Ohren zu klatschen.
Ja.
Ne? Also wir sind ja so gewöhnt mittlerweile, dass wir zu jedem Zeitpunkt uns alles runterladen und anhören können, was wir wollen. Also ballern wir uns zu mit 9 Alben, mit Hörbüchern, mit Podcasts. Wir wollen ständig was lernen. Wir wollen keine Zeit verschwenden. Dabei ist die Stille so, so wichtig.
Ja, total. Da geht es auch um dieses Thema Überstimulierung, ne?
Ja.
Und ich glaube, wir haben einfach als Gesellschaft verlernt, Stille anzunehmen und zu akzeptieren. Weil ich glaube, ganz viele Menschen haben Angst vor der Stille, weil dann Gedanken hochkommen, ne? Vielleicht auch unangenehme Themen, die man vielleicht so wegdrücken will.
Das ist wichtig.
Das ist wichtig, total. Deswegen, also ich mag auch so Silent Walks, ganz alleine, einfach mal eine Stunde spazieren gehen. Und was ich auch für dieses zum Thema Überstimulierung, ich habe mir so ein Tool gekauft, weil ich bin auch viel am Handy, ne? Natürlich auch berufsbedingt, du kennst das ja auch. Instagram, man muss alles immer so ein bisschen bedienen und mitmachen. Und ich habe mir so ein Tool gekauft, das ist so ein kleiner Magnet, den kannst du überall dran machen, in deine Wohnung oder wo auch immer. Und dann tappst du dich mit deinem Handy aus. Und dann sind diese Apps, die du blockieren möchtest, blockiert. Und du kannst sie nur untappen, indem du wieder da dran gehst.
Das ist ja toll.
Ja, und das mache ich am Wochenende, weil ich dann keinen Bock habe, immer aufs Handy zu schauen. Ich habe halt gemerkt, wenn ich auf jemanden zum Beispiel warte, das Erste, was ich mache, ich öffne Instagram und scroll mich dann da durch. Mhm. Und dann ist man ja in diesem Rabbit Hole gefangen, so ein bisschen. Und diese App blockiert es einfach und ich kann dann in dem Moment nichts tun, weil ich nicht zu Hause bin.
Das finde ich super.
Ja.
Also wir müssen nochmal gucken, ob wir das irgendwie finden und ob wir euch das in die Shownotes packen können, dass wir dieses Gerät oder wie auch immer das heißt, vielleicht gibt es das auch von unterschiedlichen Anbietern, das finde ich richtig gut.
Ja.
Ich finde es nämlich sehr lustig, ein Freund von mir, der hat auch seine Instagram-Zeit auf 15 Minuten am Tag reduziert.
Wow.
Und sein bester Freund hat den Code. Das heißt, er kann sich gar nicht entsperren.
Ach, krass.
Und meine Freundin, die Panikattacken hatte, davon abgesehen, dass es ihr geholfen hat, auch eine Therapeutin zu finden.
Ja.
Also Therapie war erstmal das Wichtigste. Sie hat auch 2 Monate nicht gearbeitet. Ich glaube, auch da muss man den Personen, die die Panikattacken haben, so ein bisschen diesen Stress nehmen, dass du nicht für alles verantwortlich sein kannst, nur für dich selbst. Es ist das Wichtigste, dass du auf deinen Körper hörst und dass du erstmal gesund wirst. Und da ist es egal, ob du nächste Woche eine Präsentation hättest oder beruflich irgendwo hinfliegen müsstest. Das ist erstmal nicht so wichtig.
Ja,
und sie hat eben auch ihre Handyzeit extrem eingekürzt, also was eben diese ganzen Social-Media-Sachen angeht. Was ist deine Bildschirmzeit momentan, weißt du es?
Oh Gott, komm, wir schauen mal.
Oh Gott.
Wir vergleichen mal.
Ich weiß, ich meine, ich will mich gar nicht rechtfertigen, aber ich weiß, es war sehr, sehr viel.
Ja, ich glaube, bei mir ist es auch nicht so geil. Lass uns mal schauen, allgemein.
Ich bin richtig stolz. Ich bin 30% runter von letzter Woche. Weil letzte Woche habe ich sehr viel zu tun gehabt und war sehr viel unterwegs. Jetzt bin ich bei 6 Stunden 20, aber das ist ja trotzdem, ich meine, ich arbeite mit dem Handy.
Ich glaube, ich habe hier Glück gehabt. Beim Reveal, ich zeig's in die Kamera, 22 Sekunden heute, das kann nicht stimmen,
Aber das müsste doch ein Tagesdurchschnitt sein.
Wöchentlicher Tagesdurchschnitt 0 Minuten.
Okay, irgendwas stimmt da nicht.
Irgendwas stimmt da nicht.
Okay, aber schaut doch mal zu Hause, wie eure Bildschirmzeit so ist. Und auch da nochmal der Hinweis, ne? Hat auch Volker Busch gesagt, vor dem Schlafengehen kein Doomscrolling. Das ist eine Überstimulation, die wir alle mit in die Träume nehmen und in einen unruhigen Schlaf. Ich habe es gestern wieder gemerkt. Ich habe gestern eigentlich bis kurz vorm Schlafengehen gearbeitet, habe dann noch 20 Minuten meine Lieblingsserie geguckt, bis mir meine Augen schon zugefallen sind. Und dann lag ich im Bett und konnte erstmal nicht gut einschlafen. Ich habe dann meine Schlafmeditation gemacht. Die gibt es nämlich in der Podimo-App, eine Einschlafmeditation, die ich eingesprochen habe. Und bin aber dann auch sehr, sehr häufig aufgewacht während der Nacht. Und also ich fühle mich heute gut, aber trotzdem, also ein ruhiger Schlaf sieht anders aus. Und ich finde, was ja auch stressen kann, wenn man morgens aufwacht und man macht sein Handy an. Also viele Menschen, Marlene Lufen beispielsweise, hat mir erzählt, dass sie morgens erstmal die erste halbe Stunde, und das ist nicht lange, das Handy wirklich auslässt, um erstmal in den Tag zu starten. Weil wenn du sofort auf dein Handy guckst und je nachdem, wann du ins Bett gehst, andere Leute gehen später ins Bett oder stehen früher auf und du hast direkt 10 WhatsApp-Nachrichten, das stresst mich so immens.
Ja, same. Und das habe ich auch, oder da arbeite ich auch dran, das abzulegen. Ne? Als selbstständige Person versucht man ja auch oft und immer erreichbar zu sein, aber das ist genau das Thema. Ich glaube, das Handy ist ja heutzutage für fast alle Menschen so der Life-Manager.
Ja.
Also ne, da erreichen dich ja alle über WhatsApp. Freundinnen, Familie, PartnerInnen und Arbeit, und sich morgens erstmal bewusst Zeit für sich zu nehmen, ist, glaube ich, so, so wichtig, dass man nicht sich sofort so reinschmeißt in den Tag, wenn man noch im Bett liegt.
Ja, und vor allem, wenn dich das stresst, dein Handy oder dass dich Leute ständig erreichen wollen, dann mach wenigstens die Push-Nachrichten aus, dass du eben nicht bei jeder Nachricht bei Instagram direkt eine Benachrichtigung bekommst. Ja. So, jetzt haben wir aber genug schlaue Dinge gesagt, die ihr vielleicht schon wusstet, aber die ihr euch nochmal so ein bisschen...
Ja, und manchmal muss man den Dinge auch öfter hören.
Ja, es ist ja so. Realisiert. Repeat, repeat, repeat. Das ist richtig. Die schicke ich jetzt schon mal rüber in die Bonusfolge. Für euch habe ich aber noch ein paar Affirmationen, die euch helfen könnten. Leni, vielen, vielen Dank, dass du heute meine Gästin warst.
Vielen Dank.
Wenn ihr mit rüber in die Bonusfolge kommt, freuen wir uns natürlich sehr, denn da gibt es jetzt nochmal wirkliche Tipps von somatischen Übungen, die man natürlich auch in der Somaya-App findet, aber du gibst uns auch noch ein paar mit und da freuen wir uns sehr drüber. Vielen, vielen Dank, dass du heute meine Gästin warst.
Danke dir, Jochen. Bis gleich.
Vielleicht kennst du diese Momente, in denen dein Körper schneller ist als dein Verstand, in denen etwas in dir reagiert, bevor du es überhaupt einordnen kannst. Wichtig ist, es zu bemerken. Und im besten Falle natürlich rechtzeitig. In der heutigen Mindful Minute habe ich Affirmationen für dich, die dir helfen sollen, dich zu regulieren. Sprich mir einfach nach. Ich darf mir Zeit nehmen, um wieder bei mir anzukommen. Mein Körper reagiert nicht gegen mich, sondern für mich. Ich darf einen Schritt nach dem anderen gehen. Mehr ist heute nicht nötig. Und gerade wenn es um die Arbeit geht, das sprecht ihr mir jetzt nicht nach, die euch fest im Griff hat, habe ich noch diese Sätze für euch. Ich bin kein Projekt, das ich optimieren muss. Ich bin ein Mensch, der sich ernst nehmen darf. Ich arbeite langfristig besser, wenn ich mir jetzt Raum gebe. Ich hoffe, die Affirmationen helfen euch durch den Alltag. Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart und diese Hauptfolge gehört habt. In der Bonusfolge geht es jetzt weiter, aber ich würde mich natürlich freuen und mein Team auch, wenn ihr die Folge kommentiert, wenn ihr uns Anregungen schickt, wenn ihr uns mit 5 Sternen bewertet, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr uns abonniert, was auch immer möglich ist, da wo ihr diesen Podcast hört. Oder wenn ihr rüberkommt in die Podimo-App, da gibt es nämlich jetzt auch die Bonusfolge mit Leni. Ich freue mich und ansonsten sage ich bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Happy Life ist ein Podcast von Podimo. Host Jochen Schropp, Executive Producer Juliane Rinne, Producer Kiana Lentsch und Jochen Schropp, Sound Felix Andorf, Marketing Katharina Vizani, Coverdesign Christoph Brandes und Johanna von Holst. Wenn dir die Folge gefallen hat und du das Thema noch vertiefen möchtest, dann komm doch mal testweise zu Podimo. Da gibt's die Folgen kostenlos, auch mit Video, und im Premium-Bereich der App gibt's sogar noch einen Bonusteil zu jeder Episode. Die Infos dazu findest du auch in der Folgenbeschreibung.